Heute bei Blick ins Kontextfenster spreche ich mit Fabian Stelzer, der mit der Plattform Glyph eine Anlaufstelle geschaffen hat für die Nutzung von KI-Agenten, insbesondere für Aufgaben in der Kreativwirtschaft. Und mit Fabian spreche ich über viele verschiedene Fragestellungen, aber insbesondere um die Frage, kann KI Kunst erzeugen? Und was bedeutet das für die Zukunft der Kreativwirtschaft? Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Fabian. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen. Ich kenne dich wie so viele andere auch von Twitter. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, unter anderem über Glyph, etwas, was du ja mitgegründet hast. So eine Kreativplattform, agentische Plattform. Aber du bist grundsätzlich sehr, sehr aktiv, wenn es um das Thema KI geht. Hast jetzt in letzter Zeit auch viel über Themen wie Vibe Coding oder Agentic Coding geschrieben. Und ich freue mich einfach, dass wir heute über die verschiedenen Themen sprechen können. Vielleicht fängst du einfach an und berichtest ein bisschen was über dich, wie du zu dem Thema gekommen bist, was so deine Hintergründe sind.
Ja, danke für die Einladung, lieber Tommy. Freut mich sehr, hier zu sein. Ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich glaube, bei mir ging das los 2022 so ein bisschen. Also man kann auch noch ein paar Jahre weiter zurückgehen. Ich bin so quasi vom Studium her Kognitionswissenschaftler, habe Cognitive Science studiert, habe also damals schon viel AI gemacht. Damals eben hat man noch, Prolog und klassische Machine Learning Geschichten. Und ich weiß noch, ich hatte im Studium damals 2003, 2004 hatte ich einen Professor, der hat neuronale Netzwerke gemacht. Und das war so ein totales Orchideenthema damals. Mhm. Aber es ging damals schon los. Ne? Also damals wurde es noch so ein bisschen belächelt aus den anderen Ecken der Informatik, dass man gesagt hat, ja, diese neuronalen Netze, ich weiß auch nicht, ist alles so ein bisschen skomorphisch, alles ein bisschen seltsam, was soll das denn bringen? Jetzt sind wir schlauer, ne? Und im Prinzip, ich habe dann nach dem Studium so eine Narrow Machine Learning Firma gegründet, in der wir eben im Prinzip Machine Learning gemacht haben auf Eye-Tracking-Daten, um Modelle zu bauen, die vorhersagen, wo Menschen auf Designs hinschauen. Mhm. Haben das dann eben verkauft an Firmen wie Google, Spotify, eBay, also so im E-Commerce-Bereich und in der Conversion-Optimierung. Haben dann auch die Firma verkauft. Und dann 2022 ging es dann so los, dass ich angefangen habe, mit den ersten Large-Language-Modellen zu experimentieren. Und wie so viele damals dann im Playground von OpenAI, ja, wo man, ich glaube, es
noch,
war
noch vor ChatGPT, ne?
Das war lange vor ChatGPT, ja. Oh. Das war, man konnte damals im OpenAI Playground, konnte man GPT-3 benutzen. Und das war, glaube ich, das DaVinci 2 Modell. Und das war dann so ein Moment. Ich erinnere mich noch sehr konkret an einen Moment, wo ich wusste, okay, alles wird sich ändern. Alles wird sich ändern. Weil ich kann nicht wirklich programmieren. Ich habe das nie so richtig gelernt. Ja. Ich habe als Teenager mit Quick Basic so ein bisschen kleine Spielchen gebaut, aber war nie ein Entwickler in dem eigentlichen Sinn. Ich war immer sozusagen non-technical. Und dann weiß ich noch, dass ich im OpenAI Playground mir so überlegt habe, das ist cool, dass ich hier dieses Modell immer prompten kann und dann eben, das war damals eben noch so ein Completion-Modell, ne? Das heißt, du hast geschrieben, hast einen Satz angefangen und hast dann eben die vorhergesagten nächsten Wörter rausbekommen. Und dann dachte ich mir, es wäre aber cool, wenn ich irgendwie ein bisschen mehr damit machen könnte, ne? Also wenn ich in der Lage wäre, das irgendwie so zusammen zu chainen, dass ich sage, hier kommt jetzt der Output von dem einen Prompt, den schiebe ich dann rein in den nächsten und kann mir so eine Kette bauen. Und dann war meine erste Idee, okay, es wäre doch genial für mich als Nicht-Programmierer, wenn ich in der Lage wäre, das in Google Sheets zu benutzen.
Okay.
Und ich kann aber nicht programmieren. Also wie kriege ich das in Google Sheets rein? Hab ich gegoogelt, ne? Es gab ja keinen ChatGPT, also man hat damals noch gegoogelt 2022. Habe ich gegoogelt, versucht rauszubekommen, kann ich denn in Google Sheets irgendwas einbauen, dass ich das so ein bisschen erweitern kann? Und dann habe ich recht schnell gefunden, okay, es gibt diese AppScript, dieses AppScript-Format, mit dem man eben kleine Apps für Google Sheets bauen kann. Da habe ich mir irgendein random Example von Stack Overflow oder sonst vorgeholt, von so einem AppScript.
Das damals noch benutzt wurde, ne?
Und dann habe ich mich dann vor den OpenAI Playground gesetzt und habe angefangen zu schreiben. Documentation of GPT-3 inside of Google Sheets integration.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, here's an example of a Google App Script that does the following. Also ich habe dann geguckt, was macht das? Ja. Ich kann ja den Code nicht lesen. Ich wusste nicht mal, was das für eine Programmiersprache ist. Okay, habe ich geschrieben. Here's an example of an App Script that does XYZ. Ja? Mhm. Weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann habe ich die nächste Überschrift geschrieben. And here's an example of ich habe die OpenAI API-Dokumentation mir geholt, habe die dann da auch reinkopiert. Und dann habe ich drunter geschrieben, and here's an example of how to integrate the OpenAI API into Google Sheets using AppScript, resulting in, habe ich quasi im Prinzip beschrieben, wie ich es gerne nutzen möchte, nämlich ich möchte gerne in der Lage sein, equals gleich GPT-3, Klammer, prompt, Komma, Tokens. So, zu meiner Überraschung hat es nach ein, zwei Versuchen dann auch direkt geklappt. Also ich habe dann dieses AppScript rüberkopiert in Sheets und plötzlich hatte ich OpenAI GPT-3 in Google Sheets. Und ich glaube, es ist sehr witzig, weil in meinem Wissen nach, es kann sein, dass es nicht stimmt, aber in meinem Wissen nach war das die erste Integration von einem Large Language Model in Google Sheets und sie wurde von einem Nicht-Programmierer gebaut.
Ja.
Du bist sozusagen auf dieser Metaebene war mir schon klar so, holy shit, jetzt geht's aber los. Das ändert ja komplett alles, dass dieses Modell in der Lage ist, mir den Code zu geben, um genau das zu machen. Und da hatte ich dann eben plötzlich in Google Sheets eine Integration von GPT-3. Das heißt, da konnte man alle möglichen coolen Sachen mitmachen. Also zum Beispiel habe ich dann recht schnell was gemacht, wo eben GPT-3 in den Google Sheets dir Formeln schreibt für Google Sheets, die du dann eben benutzen kannst und das automatisch sozusagen einfach weitergeht, sodass du wirklich so komplizierte Spreadsheets aufsetzen konntest. Naja, und dann im nächsten Schritt kam dann Stable Diffusion. Dann habe ich mir überlegt, ja, wie cool wäre das denn, wenn ich jetzt in Google Sheets nicht nur OpenAI GPT-3 hätte, sondern auch noch Stable Diffusion. Habe ich das auch eben über dieselbe Methode integriert bekommen. Das hat dann auch geklappt. Und dann hatte ich was, das war im Prinzip dann auch die erste Version von Glyph. Das war dann, glaube ich, November 2022, hatte ich was, das habe ich dann das Holosheet genannt, weil es ein bisschen so ist wie so ein Holodeck, nur in Google Sheets. Und das war so ein bisschen so die Urform dessen, was dann später Glyph geworden ist, dass wir gesagt haben, wäre es nicht cool, wenn man all diese AI-Modelle, von denen ja immer mehr dazu kam damals, ne? Es ging dann eben los mit den ersten Videomodellen, dann gab es die ersten Audiomodelle, Text-to-Speech. Wäre es denn nicht cool, wenn man die alle sozusagen in einem Baukasten hätte und sie einfach miteinander verknüpfen kann? Ne? Und dieses Holosheet, was mir GPT-3 geschrieben hat, war im Prinzip die allererste Version davon. Und so kam ich ins Vibe-Coding und in diesen ganzen Bereich rein.
Ja, super spannend. Also vor allem, ich muss sagen, ich habe wenige Leute persönlich schon kennengelernt, die jetzt vor ChatGPT so krass schon angefangen haben. Also für die jungen Zuschauer, also das ist das OG Prompt Engineering sozusagen. Ne? Also mit einem Completion-Modell umzugehen, ist halt einfach komplett anders. Man kann sich das gut vorstellen. Man kann nicht eine Frage eingeben, sondern man muss quasi etwas anfangen zu schreiben, was dann von dem Modell weitergeführt werden soll. Und das ist aus meiner Sicht, das ist ein super, super Beispiel, wie man auch als, sag ich mal, Nicht-Programmierer dann an die Sache herangeführt wird. Ähnlich war es bei mir auch. Ne? Also ich bin Maschinenbauer, habe aber nie wirklich programmiert und mit ChatGPT dann wirklich angefangen. Ne? Also auch solche Sachen zu machen. Auch mit Stable Diffusion 2022 habe ich angefangen. Und ähnlich ging es mir auch damals, dass ich gedacht habe, okay, ich glaube, es wird sich vieles verändern. Und deshalb bin ich da auch komplett auf diesen Zug aufgesprungen. Das heißt, du hast deutlich früher schon als die meisten diese Sachen tatsächlich gesehen und auch angefangen, damit zu arbeiten. Wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? Also Glyph gibt es ja immer noch, ne? Also ich habe es tatsächlich jetzt auch noch mal mir angeschaut. Ich habe da jetzt schon vor über einem Jahr auch viele Sachen mitgemacht. Und damals hat das schon aus meiner Sicht sehr, sehr gut funktioniert. Und vor allem macht es eine Sache ja extrem gut, es macht die Sache sehr, sehr zugänglich. Also ich habe in vorherigen Videos auch schon sowas wie ComfyUI natürlich vorgestellt. Da muss man sich dann natürlich erstmal richtig reinfuchsen, bis man da was Gescheites für rausbekommt.
Genau. Mit Comfy habe ich selber auch viel gearbeitet. Das ist auch eine super Plattform, ist total spannend. Bei Glyph sind wir immer ein bisschen anderen Weg gegangen, weil wir gesagt haben, wir möchten erstmal, dass es auf dem Telefon benutzbar ist. Ja? Mhm. Dass wenn du sozusagen eine Idee hast für einen bestimmten Workflow, dass du einfach dein Handy nehmen kannst und es dir zusammenstöpfst. Dass du sagst, okay, ich will ein Foto machen von dem, was in meinem Kühlschrank ist, dann will ich, dass Claude das Bild analysiert und mir sagt, was ist da drin, ja, die Lebensmittel. Mhm. Dann möchte ich, dass eine weitere Claude-Instanz mir ein Rezept schreibt und dann möchte ich, dass Stable Diffusion mir für dieses Rezept ein Foto gibt und dann möchte ich am Ende das alles zusammenklöppeln in einem Bild, das mir irgendwie zeigt, du hast ein Foto gegeben von deinem Kühlschrankinhalt und jetzt hast du hier ein tolles Rezept, dass du damit kochen kannst mit den Zutaten, die deinem Kühlschrank vorrätig sind und hier, so sieht's aus. Ja. Und es war dann eben ganz viel, dass ich glaube am Anfang, wo wir auch viel Nutzung gesehen haben, also mit Millionen Nutzern, viel im Bereich, ich sag mal, Spaß und Entertainment. Mhm. Ja? Dass eben super viele Leute, die vielleicht auch noch nie was mit AI zu tun hatten oder eben so ein bisschen neugierig waren, reingekommen sind und gesagt haben, boah, okay, cool, ich kann mir hier so einen Meme-Generator bauen. Ja? Ja. Einige der Meme-Generator sind ja dann auch so selbst, ich glaube, es gibt mehr Glyph-generierte Wojak-Memes im Internet als originäre Wojak-Memes. Da gab es dann irgendwann so ein Flippening, wo es mehr Glyph-Wojaks gibt als echte. Und genau diese Flippenings erleben wir ja gerade links und rechts in allen anderen Bereichen und nicht immer nur positiv, muss man sagen.
Ja, ganz klar.
Also es ist eine komplexe kulturelle Herausforderung, damit umzugehen.
Ja.
Ja.
Da sprichst du tatsächlich was an. Also für mich tatsächlich der Use Case Nummer eins war zu Beginn auch Memes, ganz klar. Also Memes, Sachen, die Spaß machen, halte ich auch weiterhin für tatsächlich einen sehr validen Punkt. Also ich finde, das ist eigentlich ein wirklich guter Einsatzzweck von diesen ganzen verschiedenen Sachen. Auch im Bereich Musik, wo ich persönlich tatsächlich sehr, sag ich mal, doch eher eine traditionelle Sichtweise habe, weil ich, Musik liegt mir, sag ich mal, sehr am Herzen und es fällt mir schwer, mich zu sehen, wie ich mir nur noch KI-generierte Musik anhören würde. Mhm. Wenn es dann aber darum geht, man macht irgendwie einen Custom-Song mit einem Text über jemanden, den man kennt und es ist eher so als Witz gedacht, dann ist es halt ganz klar, das gab es ja vorher einfach nicht. Es ist ein neuer Anwendungsfall. Und was ich auch viel mache, sind so Fake-Trailer oder Fake-Werbespots. Ne? Also gerade wenn ich zu Kunden gehe, ich baue einfach mittlerweile immer einen Fake-Trailer für die, um denen einfach klar zu machen, was sich alles ändert. Aber wie gehst du damit um? Du hast es selber angesprochen, das ist ein komplexes Feld. Also einerseits gibt es viele Leute, die das sehr kritisch sehen, gerade Leute, die aus dem künstlerischen Bereich kommen und die sagen, okay, diese Modelle wurden ohne Erlaubnis trainiert mit unseren Inhalten unter anderem. Auf der anderen Seite sieht man einfach, was für coole Sachen Leute damit machen.
Also meine grundlegende philosophische Einstellung zum Thema ist, das ist ein Tool. Das ist ein Werkzeug und die besten Werkzeuge verschwinden in der Hand eines visionären menschlichen Kreativen. So, das ist, glaube ich, erstmal so das Grundlegende für mich, dass ich denke, wir haben es hier mit einem neuen Set an Werkzeugen zu tun, mit denen man sich kreativ ausleben kann. Und manche davon sind eher geeignet, bestimmte Dinge zu tun, andere weniger. Ja, also ich meine, ein schönes Beispiel ist jetzt immer Musikbereich. Ja? Also ich meine, ich mache selber auch, ich habe immer schon Musik gemacht, seitdem ich ein kleines Kind bin. Ich habe auch ein Musikprodukt, ich habe im Prinzip hier ein ganzes Studio mit Synthesizern und modularem Synthesizer und ich liebe das und kann auch selber Musik produzieren. In der Tat, was du jetzt sagst, so diese Joke-Songs, die man mit Suno und so weiter schnell mal machen kann, das hat mich tatsächlich arbeitslos gemacht in der Hinsicht, weil ich hab in der Tat schon vor AI immer wieder Joke-Songs über Freunde gemacht, dass ich mir sage so, den habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehört. Ich möchte ihn ein bisschen ärgern. Ich mache jetzt einen Joke-Song und schicke ihm.
Ja.
Der Song, den hört niemand sonst, den hört nur er.
Ja.
Und die mache ich mittlerweile natürlich auch mit Suno, weil die Outputs natürlich phänomenal gut sind. Was aber bei Suno eben, ich finde, Suno ist interessant, weil du ja ziemlich viel Kontrolle hast über das, was du da rausbekommst. Oh. Also erstmal die Tatsache, dass du. Und da wird es eben dann doch viel werkzeugiger, als die Leute es eben vermuten. Für viele Leute, die das so ein bisschen von außen betrachten, die dann sagen so, okay, die haben jetzt ja hier auf aller Musik ihr Modell trainiert und dann sitzt da jemand davor wie so ein Schimpanse, der immer noch auf den Knopf drückt, bis er irgendwas bekommt, was ihm gefällt. Und am Ende klingt das alles wie das, was man im Taxi im Radio hört. Also nach Slop.
Ja.
Da würde ich sagen, naja, nee, dann musst du dich etwas mehr mit diesem Tool tatsächlich auseinandersetzen, weil als jemand, der einen musikalischen Hintergrund hat, du kannst ja unfassbare Sachen machen mit Suno. Du kannst dich mit einem Mikrofon davor setzen, du hast eine Melodie im Kopf, du hast einen Text im Kopf und dann singst du dir in einem Mikrofon dann schreibst du einen sehr detaillierten Prompt. Und ja, dann lässt du es natürlich 30, 40 Mal was produzieren und hörst dir genau an, was davon klingt am ehesten so, wie du es jetzt im Kopf hattest. Dann kannst du dir die Stems rausziehen, kannst die selber ändern, kannst sagen, die Drums passen mir nicht. An der Stelle prompte ich die Drums nochmal neu. Also da, man kann unfassbar viel kreativ machen mit einem Tool wie Suno, wo du eben, ich sag mal, am Ende trotzdem selber kreativ sein musst. Ja. Ja, weil du bestimmst ja, wie klingt dieses Lied am Ende? Du bestimmst ja, was ist denn der Text von dem Lied? Du kannst genau bestimmen, wo kommt denn jetzt die Bridge? Was für ein Instrument soll da verwendet werden, wenn da jetzt das Solo kommt und so weiter und so fort. Das heißt, du hast ja super viel Flexibilität. Also ich finde, Suno wird massiv unterschätzt von den Kritikern, die eben sagen, na, das ist nur so eine Slot-Machine. Slot-Machine stimmt, finde ich, überhaupt nicht. Sondern es ist ein unfassbar cooles, neues, kreatives Tool. Ich würde sogar sagen, was auch unterschätzt wird, ist, wie viel KI denn eingesetzt wird, schon sehr viel länger in verschiedenen Musikproduktionstools. Ich meine, wenn du das anhörst, du hörst irgendwie Filmmusik, ja, und dann kennst du diese dramatischen Trommeln. Ja. Das wird alles mit Plugins gemacht, die das eben auch auf Knopfdruck machen. Da sitzt der Musikproduzent auch davor und drückt 30 Mal drauf, bis er ein Arrangement bekommt von randomized Samples, die dann so klingen, wie er will. Dann kann er immer noch reingehen und feintunen. Das ist komplett normal. Das war schon immer normal. Ja. Da zahlst du für so ein Plugin, zahlst du 100 Euro und dann hast du es. Und da ist schon sowieso ganz viel automatisiert. Ja. Ja, also
es oder sowas wie Autotune zum Beispiel oder sag mal, quantisierte Tracks, wo du alles sag ich mal, auf den Weg gelegt hast. Ne? Das wurde ja auch schon vor KI kritisiert und zumindest von einigen. Ne?
Ja. Und Autotune finde ich ein super Beispiel für, als Metapher für viele KI-Geschichten, weil als Autotune kam, es war natürlich eine Revolution, ich kann jetzt die kulturelle Geschichte nicht hundertprozentig richtig nacherzählen, bin da kein Experte, aber soweit ich weiß, war es eben so, dass das irgendwann dann eben entdeckt wurde von Musikern, dass man den Effekt total übertreiben kann. Ja, ich glaube so Kanye West oder ich weiß es jetzt nicht genau wer.
Cher war ja glaube ich die erste, die das dann so populär benutzt hat. Ne?
Dass es so richtig krass übertrieben ist und damit sozusagen einen künstlerischen Effekt setzt, der nicht von dem Toolmacher so intendiert war. Ja, es war eigentlich nicht so gedacht, dass man so einsetzt, sondern eher so, du kannst nicht so richtig singen, dann tunen wir das hier ein bisschen nach. Aber das ist total interessant, weil ich finde, genau da wird dann eben sowas wie Autotune zur Kunst, wo es jemand als künstlerischen Effekt einsetzt, und zwar sehr bewusst. Und dasselbe ist für mich wahr mit AI-Slop, mit bestimmten Bildern. Also zum Beispiel ein bekannter Twitter-Mutual von mir, Ray Nisto, finnischer AI-Künstler, der hat sehr, sehr früh angefangen, sich so ein bisschen drauf zu spezialisieren in seiner AI-Kunst, die weirden Sachen krass überzubetonen. Also genauso wie Autotune, einfach mal auf 10 stellen, hat er eben so Sachen gemacht wie, ja gut, es gibt jetzt dieses Problem bei den frühen AI-Bildmodellen, bei den Diffusion-Modellen, dass die Leute immer zu viele Finger haben. Ja. Ja? Und er gesagt so, ja, wie wäre es, wenn die denn noch mehr Finger haben? Ja, und wie wäre es, wenn die 3 Köpfe haben? Und du kriegst dann, er hat dann diese wunderbar surrealistischen Fotografien hergestellt, die eben auch sehr aufwendig in der Produktion sind, weil er eben seine eigenen Modelle dann noch trainiert, dass er eben diese Effekte noch stärker ausprägt. Das dann eben hochskaliert, also große Ausstellungen gemacht hat, auch sehr viel Geld verdient mit seiner Kunst damit. Und das ist für mich völlig klar Kunst, weil er eben gesagt hat, dieses Sloppige, können wir daraus irgendwas richtig Cooles machen? Ne? Ja. Und können wir daraus einen Effekt machen, der interessant ist? Und das hat alle Charakteristika, die wir von Kunst erwarten. Es ist ein menschlicher Künstler, der eine interessante Differenzierung gefunden hat innerhalb eines bestimmten Mediums. Und er hat ein Sujet, das sind so weirde Bilder aus einem fiktionalen Amerika. Was soll das sonst sein außer Kunst? Also
Du hast verschiedene Dinge angesprochen, die ich dabei sehr faszinierend finde. Zum einen das Thema Kontrolle. Also ein Werkzeug zeichnet sich ja wirklich dadurch aus, dass man halt sehr fein granulare Kontrolle erhalten kann, was dann wirklich diesen Werkzeugcharakter hat. Also da, ich sehe das komplett wie du und das ist auch das, was für mich dann wirklich gute Ergebnisse oder für mich gute Ergebnisse von schlechten Ergebnissen unterscheidet, nämlich wenn du weißt, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da hat sich jemand hingesetzt und da hat, das war ein Prozess. Ne? Das war nicht eben einfach ein Knopfdruck und da was, ist was rausgepurzelt. Das kann auch für bestimmte Sachen manchmal gut sein, aber ich finde dieses zu wissen, dass sich jemand was dahinter überlegt hat, das ist das, was bei mir häufig so dann dazu führt, dass ich etwas schätze, ne? Gerade im Musikbereich, aber auch, glaube ich, im Kunstbereich. Ich weiß nur nicht, ob das in der Breite halt permanent so sein wird. Du hast selber gesagt, du bist arbeitslos geworden sozusagen bei deinen Joke-Songs, wobei ich persönlich würde mich super freuen, wenn mir jemand so einen selbstproduzierten Joke-Song heutzutage immer noch schicken würde. Ich glaube, das ist tatsächlich, das ist mal ein Freundschaftsbeweis, den nicht jeder so bringen kann. Aber gleichzeitig sagst du auch, natürlich kann man damit Kunst machen, weil die Leute, wie sie es einsetzen, vor allem sie setzen es auch auf Art und Weisen ein, wie diejenigen, die es entwickelt haben, da gar nicht drüber nachgedacht haben. Und das finde ich, muss ich sagen, bei KI super faszinierend, dass die KI-Labore schmeißen was raus und die wissen selber auch nicht immer, wo die Reise hingeht. Und dann sieht man ja erst, was die Leute daraus machen. Und ich, da wäre ich mal gespannt, was sind denn so die Beispiele, die du auch bei Glyph dann gesehen hast, wo Leute Dinge getan haben, wo du selber, sag ich mal, nie drauf gekommen wärst.
Ich muss dir erstmal bei einer Sache widersprechen. Sonst ist es keine Diskussion. Wo ich widersprechen würde, ist, ich würde nicht sagen, dass das, was die Kunst zur Kunst macht, dass da irgendwie jemand sich Mühe gegeben hat und die Werkzeuge sehr fein eingestellt hat.
Okay.
Das kann nicht das Kriterium sein, weil es ist ja absolut vorstellbar und in der Tat auch total normal, dass Leute sich wahnsinnig viel Mühe geben, stundenlang an irgendwas rumfrickeln und du schaust es dir an und am Ende denkst du dir so,
das ist kein hinreichendes Kriterium, das stimmt.
Das ist kein hinreichendes Kriterium. Mhm. Es ist vielleicht auch kein notwendiges Kriterium, sondern, also wie Andy Warhol mal gesagt hat, als mir gefragt hat, woher weißt du, ob was Kunst ist, hat er gesagt, ich weiß das, was Kunst ist, wenn der Check cleared.
Okay, ja.
Er hat sozusagen sein marktwirtschaftliches Argument aufgetan, dass er gesagt hat, so, solange es jemanden gibt, der sagt, für dieses Bild zahle ich dir $50,000 oder mehr, dann ist es Kunst. Und eigentlich auch eine sehr, ich sag mal, charmante, einfache Definition. Im Sinne von, naja, es muss ja auch jemandem gefallen. Ja. Es muss irgendwie ein Publikum finden. Und das finde ich fast wichtiger als jetzt, wie viel jemand dran rumgefrickelt hat, um ehrlich zu sein. Weil, naja, ich sag mal, es gibt ja ganz viele Ebenen, auf denen du dich mit so einem, mit irgendeinem Projekt auseinandersetzt. Und eine davon ist tatsächlich dann, sagen wir mal, dass du in die Details reingehst, genau verstehst, was habe ich da gemacht, was war der Regler hier in meinem Comfy-Setup, was war der Regler da. Aber die ganzen anderen Dimensionen, die vielleicht relevanter sind, sind Sachen wie, was war denn deine Idee? Ist die Idee interessant im jetzigen Zeitgeist? Und das ist so ein bisschen so, woher weißt du, dass es ein guter Tweet war? Wenn es 10.000 Likes bekommen hat.
Das stimmt.
Ja. Und sonst war es kein guter Tweet. Also es ist natürlich jetzt so ein bisschen sehr vereinfacht gesagt, aber ich glaube, man muss diese Ebene immer mitdenken. Ja. Und da ist, glaube ich, das Maskottchen von diesem Prozess ist, wie heißt der gleich? Rick Rubin.
Ja.
Ja, also der berühmte Musikproduzent Rick Rubin, der sich berühmterweise ins Fernsehen gestellt hat und dann sehr stolz davon spricht, dass er keinerlei technische Fähigkeiten hat. Dass er keine Ahnung hat, was er da tut.
Er kann kein Instrument bedienen.
Er kann keinen Kompressor bedienen. Das machen die anderen. Mhm. Aber er sitzt da und er kann sagen, das ist jetzt gut. Ja? Oder er ist in der Lage, bei dem Künstler, der dann da singt, rauszukitzeln, mach's doch vielleicht noch einmal und versuch's mal so zu singen. Ja, und ich glaube, das ist dann eben, ja, wie soll man sagen, da hast du dann so eine Ebene von Kunst, die, glaube ich, die ist, in die, wo auch die Reise hingeht insgesamt für im Prinzip alles, weil die Notwendigkeit, sich mit technischen Details auseinanderzusetzen, auf einer sehr detaillierten Ebene, die verschwindet ja so ein bisschen gerade. Das heißt, deine kognitive Energie kann sich eben viel stärker in diesen Nimbus des Rick Rubin-haftigen bewegen. Und da gibt es viele, denen das nicht gefällt. Oh. Es gibt viele, denen das sehr gut gefällt und sehr taugt. Es gibt natürlich auch viele, die dann eben sagen, jetzt auch, weiß ich nicht, im Programmierbereich, dass jemand sagt so, ja, aber das, was mir im Programmieren immer so Spaß gemacht hat, sind die Puzzles.
Ja.
Es ist dieses stundenlange Versuchen rauszukriegen, wie setze ich genau diesen Code auf. Das sind natürlich nicht alle Programmierer, aber es gibt diese. Mhm. Und das wird so ein bisschen schwierig und das ist für mich dasselbe auch jetzt, sagen wir mal, bei anderen Themen, wenn es jetzt um ja, sehr detaillierte Auseinandersetzungen mit ganz spezifischen Details der, wie ich jetzt so ein Video geschnitten habe oder also solche Sachen. Das ist natürlich so, diese technische Ebene, die wird schon so ein bisschen von der KI dann auch gefressen, diese Detailarbeit. Und man wird dann eben, wir werden insgesamt als Menschheit gepusht in so eine neue Sphäre des schöpferischen Wirkens, die eben so ein bisschen emanzipiert ist von diesen Details. Ja. Und natürlich ist es gut, wenn du in der Lage bist, selber nochmal runterzugehen und zu sagen, ja, jetzt möchte ich aber hier nochmal selber diesen einen Knopf drehen. Aber ja, es ist so eine Rick Rubinifizierung oder Werner Herzogifizierung des Ganzen. Ja, ich weiß nicht, ob Werner Herzog, vielleicht tue ich ihm Unrecht, ich weiß nicht, ob Werner Herzog die Kamera manuell bedient oder ob er das überhaupt kann oder ob er nicht auch eher so ein Vibes-Typ ist.
Ja. Ich weiß auf jeden Fall, also aus den Interviews mit ihm, die ich kenne, er hat auf jeden Fall viel nachgedacht über die Sachen. Mhm. Also ich glaube, es war nicht, und ich würde dir zustimmen, also es ist nicht, ich glaube, es kommt nicht darauf an, dass du die Werkzeuge gut bedienen kannst. Es gibt viele Beispiele, die Beatles konnten keine Noten lesen beispielsweise. Also das sind, es gibt ganz viele Beispiele, wo man sagen kann, es ist nicht sozusagen die Kenntnis, die Kunst macht, sondern eher die Idee, die Überlegung. Und am Ende, das ist das, was viele jetzt sagen, es kommt nur noch auf Geschmack an, auf Taste. Taste ist sozusagen das, was am Ende zählt. Das ist zumindest auch im Coding im Bereich, haben jetzt viele gesagt, dass das jetzt darauf, sag ich mal, hinausläuft aktuell. Jeder kann quasi alles produzieren, aber ob sich etwas durchsetzt, kommt darauf an, ob es gut ist, ob das wirklich auch den Zeitgeist sozusagen trifft. Mich erinnert es ein bisschen, wir kommen aus dem Innovationsbereich hier am Institut und es gibt eine Definition für Innovation von Schumpeter, die sagt, Innovation ist Invention plus Markterfolg. Ne? Und ähnlich hat mich das gerade daran erinnert, wie du über Kunst gesprochen hast. Also das, da gibt es sicherlich so viele unterschiedliche Meinungen, da wird es nicht die eine Meinung geben können. Aber der Erfolg ist sicherlich ein valides Kriterium, um zu sagen, okay, das ist gut oder nicht gut. Ne? Ist Kunst oder nicht Kunst?
Genau,
es ist ich muss zugeben, das ist so eine Art kognitive Dissonanz, die ich empfinde bei dem Thema. Weil einerseits, natürlich kann ich vieles nicht, ich habe auch nie wirklich gut programmieren gelernt, mache es jetzt auch den ganzen Tag, genauso auch bei Bildern und Videos und so, das nutze ich auch intensiv. Aber gleichzeitig merke ich tatsächlich immer mehr, dass ich dann doch auch so die manuellen Dinge irgendwie schätze. Ne? Also ich merke das, wenn ich jetzt selber meinen Blog schreibe beispielsweise, da setze ich mich auch hin wie ein Steinzeitmensch und schreibe von Hand einfach alles, weil es mir wichtig ist, mir persönlich. Ich weiß, dass es nicht jedem so geht. Und ich finde das einfach super spannend, mir das anzugucken, weil das ist jetzt so ein richtiges Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. Und ich glaube, da die Antworten darauf zu finden, was wollen wir jetzt auch als Gesellschaft, das ist nichts, was wir jetzt irgendwie im stillen Kämmerlein klären können.
Auf keinen Fall. Und ich meine, es ist ja gleichzeitig auch so ein bisschen so, was wir als Gesellschaft wollen, wird als Frage immer so gestellt, als könnte man da sich von oben hinstellen und das dann so ein bisschen bestimmen und guiden. Und dann gibt es aber diese andere Ebene, genau das ist halt der Markterfolg. Ja, wenn jetzt was kommt denn gut an? Was läuft denn? Ja, und das beißt sich ganz oft, ne? Weil dann eben auch offensichtlich Taste, wenn man jetzt so, wie man so schön sagt, ist ja keine fixe Kategorie, sondern über Geschmack kann man nicht streiten. Das ist das einen Taste, ist das anderen Unfug. Und gibt es offensichtlich viele Leute, die tatsächlich auch diesen Slop irgendwie cool finden. Ich glaube, das, wo es ein bisschen schwierig wird und wo ich dann tatsächlich auch den Kritikern absolut recht geben würde, ist in der Unterscheidung zwischen, es muss schon irgendwie klar sein, wenn ich ein Video gucke, möchte ich wissen, ist das AI oder nicht, ja? Oder ist es echt? Und man kann damit künstlerisch spielen, ne? Also ich habe, irgendwer hat einen Glyph gemacht, mit dem man das, lädst du ein Video hoch und er macht dir das Zora-Wasserzeichen drauf. was ich ziemlich witzig finde. Weil ja, das ist so ein Spiel ist mit der Realität, ne? Dass du eben ein Video machst und du hast ein echtes Video, aber es hat das Zora Watermark, was natürlich absolut hilarious ist. Aber auch irgendwie natürlich viele, ich kann verstehen, wenn viele Leute sagen, das geht ja gar nicht. Aber ganz klar, künstlerische Spielerei, ja, und eben auch ein
Aber
Kommentar.
Kunst testet ja auch Grenzen
Fragen.
aus. Also ich finde, es
Genau.
ist ein gutes Beispiel, es ist wirklich ein gutes Beispiel für, wo jemand, also das hat sich OpenAI nicht ausgedacht, sondern es ist dann einfach passiert, jemand hatte die Idee und es zeigt irgendwie auch ein Stück weit die Absurdität, in der wir uns gerade befinden.
Ja. Ja. Und das ist tatsächlich so ein Thema, wo man eben sagt, die epistemische Wahrheit eines Bildes oder eines Videos, das wäre schon schön, wenn man da eine Lösung hätte, um zu sagen, das ist wirklich echt, das ist nicht echt, ist offensichtlich nicht möglich. Von daher werden wir uns da, wird sich schon vieles interessant entwickeln in den nächsten Jahren in diesem Bereich. Gleichzeitig muss man sagen, es war natürlich jetzt schon so, dass man die Fähigkeit, zumindest Bilder zu manipulieren, sehr fotorealistisch gab es jetzt schon eine relativ lange Zeit, würde ich sagen. Es ist mir jetzt allerdings nicht so, kommt mir jetzt nicht so vor, als hätte es tatsächlich da so eine epistemische Apokalypse gegeben, in der jetzt irgendwie alles nur noch voll ist mit diesen Fake-Bildern. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir als Gesellschaft ist gespalten genug, dass es, wir können ja über ein Bild, von dem keiner bestreitet, dass es nicht echt ist. Ja, wenn du das, weiß ich nicht, was ist ein Beispiel? Die Nord Stream 2 explodiert im Ozean. Keiner bestreitet, dass das passiert ist. Keiner bestreitet, dass das Bild fake ist. Aber wenn du 5 Leute auf der Straße zu ihrer Meinung fragst, kriegst du 7 verschiedene Meinungen zu diesem Bild, was das bedeutet. Und das heißt, also bisher hat sich das nicht so manifestiert. Vielleicht ändert sich das jetzt dieses Jahr. Gerade, ich meine, die neuen Modelle Seedance 2.0, tatsächlich auch Sora. Ich meine, wir hatten jetzt ja den ersten Skandal dann auch im Öffentlich-Rechtlichen, dass da eben Sora-Videos mit benutzt wurden in einer Art und Weise, die jetzt nicht ganz okay ist. Ja, weil man eben sagt so, man kann ihm nicht vorwerfen, dass es nicht gekennzeichnet war. Es war ja gekennzeichnet, es hatte das Sora Watermark, aber ich fand das ein interessantes Beispiel zu der Komplexität dieser Geschichten. Ja, dass man so, okay, sollte nicht passieren.
Ja, sicherlich. Und ich glaube, das ist auch, liegt natürlich in unseren Händen. Also je nachdem, in welchem Bereich man sich bewegt, muss man, glaube ich, klare Entscheidungen treffen, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Da gibt es aber natürlich nicht die absolute Wahrheit. Und ich habe aber auch das Gefühl, ähnlich wie du es sagst, auf der einen Seite natürlich werden wir genug Beispiele finden, wo soziale Plattformen überrannt werden von diesen Inhalten. Gerade jetzt auf TikTok, ich sehe das, meine Frau, das ist so ihr Guilty Pleasure und sie zeigt mir dann auch viele Sachen. Meine Kinder sind da schon auch komplett darauf trainiert zu sagen, das ist doch KI generiert. Also es ist faszinierend, das zu beobachten. Aber gleichzeitig merke ich das bei mir selber, aber auch bei anderen Leuten, dass wir uns schon darauf besinnen, ne, wo macht es Sinn, diese Technologien zu nutzen und dann, wie wir sie auch nutzen und wo macht es aber weiterhin Sinn, sag ich mal, den manuellen Weg auch zu gehen, auch wenn er mühselig ist.
Ja.
Und ich habe einfach die Hoffnung, dass es tatsächlich jetzt nicht den Weltuntergang verursachen wird, sondern wir werden lernen, damit umzugehen. Ich habe auch zum Beispiel das Gefühl, jetzt bei Sora gerade als Plattform, da redet zumindest in meiner Bubble, reden nicht mehr viele Leute darüber. Ich weiß nicht, ob das noch wirklich viel genutzt wird. War sicherlich eine Art Experiment auch, aber
es wird schon noch viel genutzt.
Ja?
Ja, es ist natürlich dieser initiale Hype, den OpenAI damit hatte, war zum einen natürlich, dass es das bis zu dato beste Videomodell war. Du konntest Dinge machen, die du mit anderen Videomodellen einfach nicht machen konntest. Sie haben es natürlich auch sehr darauf angelegt, indem sie eben gar keine große Moderation, was Copyright und IP und dergleichen betraf, drüber haben laufen lassen. Das war, glaube ich, auch mit voller Absicht so geschehen. Macht Seedance jetzt ja genauso, beziehungsweise ByteDance, was ja auch die Firma ist hinter TikTok. Und gleichzeitig war es aber natürlich so, dass sie das ja quasi kostenlos gemacht haben. Oder halt sehr, sehr günstig.
Ja.
Und da dann auch unfassbar viel Geld mit verbrannt haben, weil es sehr, sehr teuer ist, diese Videomodelle zu betreiben. Und jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, eben so aufgesetzt, dass es bepreist ist auf eine Art und Weise, die Sinn ergibt für OpenAI, dass da eben nicht wahnsinnig viel Geld bei verloren geht. Vielleicht sogar irgendwie einigermaßen break-even oder profitabel ist. Dann hast du natürlich aber auch nicht mehr diesen Hype, dass jemand, der, sagen wir mal, nur so zum Spaß mal ein Video machen will, da sitzt die Kreditkarte nicht so locker. Ja?
Ja.
Das heißt, du hast jetzt eben viel mehr Leute, die das die das Modell benutzen, die, sagen wir mal, irgendein Projekt im Sinn haben. Mhm. Im Regelfall sind das dann aber, weil Sora von der Art und Weise, wie dieses Modell funktioniert und so, wie es auch aufgesetzt ist, es ist eigentlich nur sinnvoll einsetzbar für Short-Form-Content auf TikTok und YouTube. Ja, das ist, du kannst damit keinen Film machen, du kannst damit nichts Ernsthafteres machen, aufgrund der Restrictions, die in dem Modell drin sind. Ja.
Vieles natürlich hab ich jetzt selber auch schon häufig so benutzt, gerade bei diesen Fake-Trailern-Geschichten, dass ich das dann über die API nutze, ne, dass ich das Modell quasi, dann schicke ich da auch 10 Prompts oder so hin und suche mir dann die besten Sachen raus. Ich hatte jetzt eher so an diese Plattform als solche gedacht, die Sora-Plattform im Sinne von ein sag ich mal, Slop-Talk.
Verstehe, ja. Ja, nein, ich glaube, da hast du recht. Das ist, glaube ich, sozusagen als Social-Media-Plattform ist das gescheitert. Mhm. Das ist auch, war auch zu erwarten, weil es ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit, eine neue Social-Media-Plattform aufzuziehen.
Ja, bin ich mal gespannt, ob das weiterhin so bleiben wird. Was ihr jetzt mit Blip gemacht habt beispielsweise, ist ja auch in Teilen zumindest als Social-Media-Plattform zu sehen, wenn du dir die Workflows von anderen Leuten plötzlich anguckst und siehst, was machen andere Leute. Ne? Also das finde ich, da kristallisieren sich schon so Sachen raus. Und bei Sora zumindest bei der Bildseite, das hatte ich hier mit Roman Dumitrescu auch schon besprochen, mit meinem Kollegen, da siehst du auch, was da so für Trends plötzlich entstehen. Und das ist ja auch eine Form von Social Networking, die dann, sag ich mal, ganz anders funktioniert. Also ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, dass daraus neue Dinge entstehen. Mhm. Aber natürlich nicht, indem man jetzt versucht, bestehende Dinge, sag ich mal, mehr oder weniger zu kopieren. Ne?
Ja, das ist, ich meine, ich würde sagen, das ist Social as a Feature, ja, und nicht Social as a Platform. Weil Letzteres ist eben wirklich, wirklich sehr schwer. Da ist die bestehenden Plattformen haben so starke Netzwerkeffekte. Oh. Es ist halt einfach wahnsinnig schwierig, Leute Zeit wegzubekommen von TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, wo eben diese Netzwerkeffekte schon bestehen. Das ist wirklich sau schwierig. Ich glaube, dass sie das tatsächlich versuchen wollten so ein bisschen. Das war schon der Impetus. Und jetzt ist es halt einfach nett, dass es diese Features extra gibt. Oh. Im Übrigen auch bei Glyph, das war für uns immer einfach ein experimentelles Feature, dass wir gesagt haben, okay, ich hatte das sehr früh bei Midjourney damals gesehen, dass die Leute ganz viel Prompting gelernt haben von anderen Leuten, weil es alles in Discord und öffentlich stattgefunden hat. Entsprechend haben sich auch diese Trends herausgebildet, ja, weil du eben bei einem hast du gesehen, der nutzt immer bei Greg Rutowski.
Ja, ich wollte ihn gerade erwähnen.
Du weißt gar nicht, wer das ist, aber denkst du so, naja, vielleicht ist es so ein Zauberwort. Wenn ich das auf meinen Prompt packe, dann sieht es besser aus. Und genauso diese Sachen wie 8K, High Detail.
Volumetric Lighting.
Trending on ArtStation, Volumetric Lighting. Also das sind alles Dinge, die waren so ein bisschen, ich habe das damals immer abergläubiges Prompten genannt, ja, weil du gar nicht weißt, ob du das machst. Du hast es eben bei anderen gesehen und dann kopierst du das, so wie im Tierreich, dass du das Verhalten der anderen kopierst und sagst, so, mal gucken, wenn der das macht, dann wird es schon irgendwie stimmen. Und entsprechend sieht dann der Nächste dich und denkt so, jetzt haben schon zwei, haben schon hier 4K an ihre Prompts dazu gemacht, dann mache ich das auch, dann sind es plötzlich drei und so weiter und so fort und so pflanzt sich das dann eben fort. Und das war tatsächlich eben auch dann einer der Gründe, dass wir gesagt haben, ja, kriegen wir diese Form des Social Promptings dann auch in Glyph rein und gehen dann noch einen Schritt weiter und sagen, die Leute können die anderen Workflows remixen, können auch lernen davon, wie so ein Workflow aufgesetzt ist. Und das hat, glaube ich, zum Teil auch ganz gut funktioniert. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendeine AI-Native-Social-Plattform in irgendeiner Art und Weise geschafft hat, konkurrenzfähig zu werden mit dem, was schon in der Web2-Ära aufgebaut wurde und schon da war. Ja? Ja. Weil da sind einfach die Netzwerkeffekte sind extrem.
Es gibt ja jetzt einen Umstand, den wir jetzt immer weiter sehen bei den neuen Modellen. Also dieses Zauber-Prompting wird immer weniger, dahingehend, dass die Modelle im Hintergrund das ja übernehmen. Wenn du dir jetzt Nano Banana anguckst, das ist ja nichts anderes als Gemini, das dann halt einen sehr, sehr langen Prompt schreibt. Mhm. Vermutlich bei Seedance wird es ähnlich sein, dass da halt immer auch, ein sehr, sehr langer Prompt im Hintergrund erzeugt wird, der dann umgesetzt wird von einem anderen Teil des Modells. Wie siehst du das dann auch für eure Situation, wenn man jetzt sagt, die Modelle werden immer fähiger, man muss immer weniger reingeben und kriegt immer mehr raus. Siehst du das als Gefahr oder siehst du das als Chance oder beides?
Naja, nee, ich würde sagen, es ist nicht so, dass es die Tatsache, dass Nano Banana und auch Seedance und auch Flux und alle neuen State-of-the-Art-Modelle, dass die in der Lage sind, deine Prompts sozusagen umzuschreiben und zu verändern. Das sehe ich in erster Linie, ist das das ist so ein Feature für Newbies. Ja, also Leute, die eben jetzt sagen wir mal einfach nur schnell mal ein Bild wollen, profitieren davon natürlich enorm, dass die Modelle das sozusagen innen drin so machen. Ja. Das heißt aber nicht, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, diese Modelle einsetzt für professionelle Arbeit, für echtes kreatives Werken, wenn du ein wirkliches Projekt hast, dass du das genauso machen solltest. Und das macht auch keiner so. Sondern im Regelfall wirst du es eher so machen, dass es, also bei uns ist der Approach, dass wir ja alles umstellen auf agentisches Arbeiten, agentisches kreatives Arbeiten, wo du im Prinzip einen Agent so trainierst, dass er in der Lage ist, diese Modelle für dich so zu prompten, dass es den Output liefert, den du brauchst, oder den Output liefert, der für diesen Workflow relevant ist. Und du kannst ja tatsächlich du kannst es ja overwriten. Ja? Also wenn du dann sehr detaillierten Prompt reingibst, dann wird Nano Banana, dann wird Flux, dann wird auch ich verwechsel die mal, Sea Dream ist das Bildmodell, nicht Sea Dance, wird das sehr, sehr gut befolgen und eben nicht umschreiben. Ja? Also die sind natürlich intern schon auch so aufgestellt, dass sie sagen, wenn da jetzt jemand Tree schreibt, Baum, dann mache ich da eben meine ganzen Zauberwörter drumherum, die dann auch entsprechend schönes Foto produzieren. Wenn jetzt jemand über mir halt 400 Wörter reinballert mit extrem vielen Details, dann werde ich die natürlich schon auch eher befolgen, als jetzt dann irgendwie alles nochmal komplett umzuschreiben. Das heißt, eigentlich sind die flexibler geworden in der Hinsicht, ja, dass du eben sagst, naja, der Normalmensch, der geht halt hin und der schreibt halt erstmal nur Baum. Der schreibt eben nicht einen langen Prompt. Will er vielleicht auch gar nicht. Braucht er vielleicht auch gar nicht. Aber wenn er dann irgendwie so nach und nach dann graduiert in Richtung, oh, jetzt möchte ich aber tatsächlich mal was Cooles machen, dann wird er schon eher anfangen, kompliziertere Prompts zu schreiben oder eben einen Agent so instruieren, dass er kompliziertere Prompts schreibt. Und das heißt, das hyperstitious oder abergläubige Prompting, das Äquivalent heute ist hier, glaube ich, eher das JSON-Prompting.
Stimmt, ja.
Dass du eben diese exorbitant langen JSON-Prompts schreibst. Und es ist witzig, weil natürlich muss das nicht valides JSON sein. Das ist schon mal das Erste, was lustig ist. Und das ist ja im Normalfall das, was JSON überhaupt ausmacht, dass es halt valide sein muss. In dem Fall aber nicht. Du kannst auch YAML
Ja,
nutzen.
ja.
Du kannst jede Form von, du kannst auch komplettes JSON weglassen. Es ist nur ganz
Es geht um die
praktisch,
Struktur, ne? Also es geht
weil du eben
darum,
sehr
dass
viel
du eine
Struktur
gewisse
mitgeben
Struktur hast.
kannst. Und abergläubisch deswegen, weil man dann eben sich denkt, so, naja gut, aber diese Modelle, die haben ja viel JSON gesehen, vielleicht mögen die JSON, vielleicht gefällt es dem Modell, vielleicht kitzelt es irgendwie den richtigen Vektor an dem Modell, wenn es JSON sieht. Kann sein, aber stimmt wahrscheinlich nicht. So in unseren Tests war es eigentlich immer so, dass es
Ja.
gar keine Rolle spielt. Wir jetzt aber unsere Agenten trotzdem auch instruieren, JSON-Prompting zu
Ja.
machen, weil erstens wollen es die Nutzer.
Ja. Und es ist auch
Also
einfach vergleichbar, ne? Also es ist vergleichbar, es ist
und
deutlich,
ja.
sag ich mal, ich habe dazu tatsächlich ein Video auch schon gemacht, wo ich das nochmal erklärt habe, warum das grundsätzlich für Automatisierung Sinn macht. Weil du hast dann ja auch Teile, die nicht KI sind, deterministisch sind und die brauchen nun mal dann eine feste Struktur und valide Datentypen. Und deshalb, unabhängig davon, ob das jetzt beim Bildgenerierung Zauberei ist oder nicht, ist es
Ja.
grundsätzlich für Automatisierung immer eine gute Idee, tatsächlich mit dieser
Genau.
Struktur zu arbeiten.
Genau. Und gleichzeitig, wenn es tatsächlich auch echtes JSON ist, du die Prompts speicherst, kannst du natürlich auch viele interessante andere Sachen machen. Ne? Dann kannst du eben sagen, am Ende, weiß ich nicht, du hast irgendwie 1 Million Nutzer, haben so und so viele Millionen Bilder gemacht und die sind alle mit JSON gepromptet und das JSON ist immer valide und dann haben sie ihren Daumen hoch, Daumen runter gemacht. Dann kannst du natürlich gucken, okay, gibt es
Ah, okay,
irgendwas, was
ja.
da interessant ist an statistischen Auffälligkeiten in dem, was dann vielleicht ist es halt eben doch Trending on ArtStation. Und bei Greg Rutowski.
Ja. Ja,
Dessen
spannend,
Geschichte
also.
ja sehr interessant ist, ne? Greg Rutowski.
Ja, ich weiß nicht, ob er bekannt war vorher großartig.
Nein,
Also.
der war überhaupt nicht bekannt. Und also das war in keiner Art und Weise irgendwie ein Celebrity. Und tatsächlich kann ich es mir nur so erklären, dass irgendjemand halt dann gesagt hat, hier so Concept Sci-Fi Art, so Game-Style Art, also das, was so 17-jährigen Jungs so gut gefällt, ja, dass der da einfach mal bei Greg Rutowski dazu geschrieben hat, dann kam cooler Output raus und dann hat sich das so schneeballmäßig im
Ja.
Midjourney weiterentwickelt und dann auch in Stable Diffusion und plötzlich war dieser Prompt halt überall Und gleichzeitig, du kannst ja die Google Trends suchen, angucken für Greg Rutowski, der ist absolut durch die Decke gegangen. Ja. In ja, Ende 22, Anfang 23, ja. Das ging also spektakulär hoch. Und dann dachte ich mir damals schon, der hat eigentlich jetzt zwei Choices. Er kann jetzt entweder sagen, ich hasse AI, lass es bitte. Oder er kann sagen so, ich trainiere jetzt mal ein LoRa, ein offizielles LoRa, das Greg Rutowski LoRa, auf all meinen echten Arbeiten. Und das kann man dann auf Patreon für $50 runterladen. Mhm. Oder, also er hätte das embracen können oder halt eben denouncen. Er hat sich für Letzteres entschieden und entsprechend geht dann auch die Kurve wieder krass runter. Also das ist so ein bisschen so ein
Ja, das ist so ein bisschen wie dieser Streisand-Effekt, ne? Also nur auf eine andere Art und Weise, dass man sagt, okay, das kann natürlich, also man kann davon profitieren und ich glaube, für in einigen Bereichen ist es auch so, dass Leute dadurch dann erstmal bekannt geworden sind, weil man entdeckt hat, okay, wie viele Künstler gibt es, die jetzt sehr interessante Artstyles machen. Ich kann das aber schon irgendwie nachvollziehen, dass es für die Menschen super schwierig ist, da jetzt korrekt drauf zu reagieren und das ist, also ich kann es einfach sehr gut nachvollziehen, dass es halt da super spezifisch ist. Ich weiß nicht, ob du Rick Beato kennst, der auf YouTube so Videos macht, über Musik produziert. Er hat vor 2-3 Tagen ein Video veröffentlicht über KI-Musik, wo er dann auch gesagt hat, das wird jetzt gepusht von Spotify natürlich, weil Spotify auch eine gewisse Agenda hat sicherlich. Also am Ende des Tages muss man ja auch sagen, die Plattform haben monetäres Interesse daran, möglichst wenig pro Song auszugeben und möglichst viel dann über Subscriptions einzunehmen. Und der auch eine sehr, sag ich mal, sehr negative Sicht auf das Thema hat, ohne aber, sag ich mal, zu leugnen, dass wir natürlich auch KI vorher sehr, sehr häufig
haben. Aber ist er nicht super differenziert?
Grundsätzlich.
Also der hat ja auch, also hat auch viele Videos gemacht, so zu, boah, hier, dieses neue Musikmodell ist so cool. Und also meine ich nicht zu.
Ja, wobei, ja, also ich glaube, er ist immer noch sehr stark pro Mensch hinter der Musik, sage ich mal. Aber ich, also er ist da jetzt nicht irgendwie, dass der radikal nur negative Sachen sagt. Ich finde es einfach spannend, auch solchen Menschen dann Gehör zu schenken und mir anzugucken, okay, wie betrifft das die Menschen jetzt im Detail, im Einzelnen? Weil es am Ende, glaube ich, nur so werden wir halt auch gute Entscheidungen treffen können. Also, dass man jetzt nicht sagt, okay, wir machen das jetzt nur so, weil es geht technisch, sondern wir wollen natürlich auch irgendwo, dass die Leute was Sinnvolles damit machen. Und du hattest eine Sache angesprochen, dass das Thema Arbeitslosigkeit, jetzt in deinem Fall sicherlich unkritisch mit den Joke-Songs, wenn dich vorher keiner dafür bezahlt hat. Aber wie siehst du da die notwendige Änderung, die Menschen jetzt irgendwie eingehen müssen, wenn jetzt diese Technologie immer verbreiteter sein wird, gerade jetzt auch im Filmbereich, stelle ich mir das vor, ne? Special Effects. Ich habe mir letztens nochmal angeguckt, wie aufwendig das war, damals die Star Wars Filme zu machen, 1977 mit klassischen Effekten, die heutzutage immer noch sehr, sehr gut aussehen. Gleichzeitig ist es heute häufig ein Prompt und dann hast du einen Effekt plötzlich drin. Ne?
Ja. Also ich bin, was das betrifft, kein Doomer. Aber ich glaube schon, dass es natürlich jetzt in Zeitraffer zu dramatischen Verwerfungen und Veränderungen kommen wird. Ich sag mal, wenn ich sage, ich bin kein Doomer, meine ich das so, dass ich diese Hypothese, dass es jetzt diesmal anders ist als in allen anderen technologischen Revolutionen, dass ich die so für ein bisschen implausibel halte. Und sei es nur, weil ich sage, empirisch war es noch nie so gewesen. Warum soll das jetzt anders sein? Und zwar, weiß ich, wenn du dir anguckst, die Erfindung des Computers und die Erfindung des Spreadsheets vor allem als Software-Paradigma, es haben ja zehntausende Leute teilweise pro Bank gearbeitet in Compute-Pools, hieß es damals. Da gibt es auch schöne Bilder aus den 70ern.
Mit den Lochkarten noch, ne?
Ja, genau, wo dann tatsächlich auch vor allem viele Damen sitzen, die dann eben die per Hand Berechnungen vornehmen. Und dann denkst du dir so, okay, das war vielleicht ein signifikanter Anteil der Menschen, die damals in einer Bank gearbeitet haben, haben sowas gemacht. Und dann guckst du dir an, wie viele Leute haben bei Morgan Stanley in den 70ern gearbeitet, wie viele Leute arbeiten jetzt bei Morgan Stanley. Das sind viel, viel mehr. Und das, obwohl es dazwischen und jetzt so viele technische Innovationen gab, die so viel Automatisierung ermöglichen. Aus meiner Sicht ist es so, dass die Menschheit, insbesondere wenn sie ein marktwirtschaftliches Sozial- oder Gesellschaftsmodell verfolgt, dass sie tendenziell eher dazu neigt, immer mehr zu tun. Ja. Und es ist nicht so, dass die Arbeit ausgeht, sondern die Arbeit ändert sich und es gibt aber trotzdem immer mehr. Mehr, mehr, mehr. Ja. Weil die Leute auch mehr wollen, weil die Konsumenten mehr wollen. Wenn du jetzt irgendeinen Boomer anguckst, ja, der in den 90ern irgendwie sich so überlegt, ja, was machen denn die Kinder jetzt? Ja? Wenn du dem 10 Jahre vorspulst und dann sagst du, ja, also deine eine Tochter, die wird Webdesignerin. Und dann wird er sagen, was ist das denn für ein Wort? Was soll das denn heißen?
Web oder Influencer.
Sind es Spinnweben, die sie da designt? Ja? Mhm. Also es würde einfach gar keinen Sinn machen. Es gibt gar keine Möglichkeit, wenn du dich in diese Zeit zurückversetzt. Natürlich, klar, wenn du jetzt in den 90ern im Silicon Valley irgendwie mit Marc Andreessen spazieren gegangen bist, dann hast du es vielleicht vorstellen können, dass er sagt so, es wird Leute geben, die werden ihr Geld damit verdienen, dass sie die Pixel arrangieren auf so Webseiten. Mhm. Und dann, aber wenn du jetzt in, weiß ich nicht, in Osnabrück oder Duisburg, ja, in den 90ern, wenn da kommt eine Fee und sagt, deine Kinder werden mal Webdesigner, dann hättest du gesagt, das ist komplett verrückt, weil du es dir einfach nicht vorstellen konntest. Und ich glaube, genauso ist es jetzt. Hm. Vielleicht geht es ein bisschen schneller als damals, dass es eben innerhalb der nächsten paar Jahre sehr viele Berufe geben wird, von denen wir uns jetzt gar nicht vorstellen können, dass sie irgendwie Sinn ergeben. Und da glaube ich, ist die Art und Weise, auf die man sich vorbereiten kann, ja völlig offenkundig die, dass man diese Tools so enthusiastisch und offen wie möglich kennenlernt und einsetzt und lernt. Und auch spielerisch, ja. Dass du einfach sagst so, ich meine, wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt 14 wäre, also ich habe immer geträumt davon, Computerspiele zu machen, als 13-, 14-Jähriger und habe dann eben deswegen so Quick Basics so versucht, mir beizubringen, und total unbegabt. Und es war also so schmerzhaft. Wenn ich mir überlege, was ich jetzt damit machen würde, wenn ich 14 wäre und ich hätte die Zeit, oh mein Gott. Ja, also, und das wird ja auch genauso passieren. Du hast ja jetzt auch schon, ich habe es gestern, glaube ich, gesehen auf Twitter, so ein junger Teen Boy, der da so ein Roblox-Game in 4 Stunden gemacht hat. Mhm. Und die Möglichkeiten sind doch einfach so crazy. Ja, und dann so die Second-Order-Effects und die Third-Order-Effects, die uns jetzt erwarten, dahingehend, dass eben Software quasi kostenfrei wird in der Produktion, dahingehend, dass jeder Software machen kann. Ist es sehr schwer abzuschätzen, was dann eben passieren wird. Ne? Also was auf jeden Fall nicht passieren wird, ist, dass das alles genauso gleich bleibt, wie es immer war. Das ist klar. Aber so meine Metapher dafür ist immer, wenn du dir vorstellst, da ist so ein katholischer Bischof, der sieht die erste Druckerpresse und dann denkt er sich, das ist total geil. Wir werden jetzt bald 100 Millionen katholische Mönche haben. Ja, weil jetzt kann ja jeder schreiben.
Ja.
Das ist eben genau dieses Denken, das nicht um die Ecke guckt und nicht sich überlegt, vielleicht wird es doch ganz anders.
Ja. Ja, also es fällt mir natürlich auch super schwierig, da abzuschätzen, wie sich das entwickeln wird. Aber bei einer Sache bin ich ganz sicher, genau wie du, wir müssen einfach diese Tools ausprobieren. Auch lernen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Auch lernen, wofür wollen wir sie vielleicht nicht einsetzen. Das ist auch ein Learning, das wichtig ist. Ich sage eigentlich immer allen, auch vor allem in Unternehmen, mit denen ich spreche, gebt diese Tools auch euren Experten. Die sollen wirklich gucken, was sie da rauskitzeln können. Weil am Ende des Tages können nur die bewerten, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, was dabei rauskommt. Und ich finde, das Schöne ist, anders als noch bei vielen anderen Technologien, du hast es gerade gesagt, eine Spieleentwicklung mit 14, also ich denke mir auch, wenn ich diese Tools jetzt mit 14 hätte, was ich da für crazy Sachen gemacht hätte, weiß ich auch nicht. Aber das ist super zugänglich. Anders als, sag ich mal, vieles bisher, wo man sich wirklich lange reinarbeiten musste, ist es jetzt, der Anfang ist super einfach. Der Anfang ist, du tippst einen Prompt ein. Und natürlich kommt man dann auf den Geschmack und man stellt fest, okay, das geht nicht in die Richtung, wie ich es möchte. Ich muss da noch mehr Hand anlegen. Aber es ist eine andere Art des Lernens aus meiner Sicht auch.
Total. Und es ist natürlich, wie alle Technologien, du hast irgendwie so diese Bewegung, dass es mehr ins Kreative geht, ja, und einfach höherstufiger wird und am Ende ist dann vor allem halt Inspiration so das Thema. Ja, was hast du denn für eine Idee? Mhm. Kannst du dich, bevor du den Cloud Code öffnest, kannst du dich vielleicht hinsetzen und 10 Minuten meditieren und dir vorstellen, was du eigentlich bauen möchtest. Ja, das wird dann viel wichtiger als
ja, Rick Rubin-Style.
Genau, das detaillierte Wissen darüber, wie jetzt irgendwie eine bestimmte Form von Recursive Function aufzusetzen ist, mhm. sondern dass du eher sagst, so, nein, wie soll denn dieses Interface aussehen? Also ja, ich bin da eigentlich, merkst du ja, weißt du ja wahrscheinlich auch, eben kein Doomer, sondern sehr positiv eingestellt. Oh. Ich glaube, dass die Vorteile, die Nachteile krass überwiegen und das ist halt, ja, ich glaube, auch auf eine bestimmte Art und Weise, ich meine, das ist so ein Silicon Valley Trope, dass man immer sagt, Demokratisierung, ja, ist vielleicht ein bisschen ein falscher Begriff, weil also die Fotografie hat nicht die Malerei demokratisiert.
Ja.
Macht das Sinn?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Die Fotografie hat auch die Malerei nicht ersetzt. Sie ist halt ein komplett neues Feld geworden. Genau. Und sie hat dann aber natürlich gleichzeitig, ist in diesen Effekten immer mit drin, dass derjenige, der vielleicht, also in vielen Fällen ist jemand, der ein sehr guter Maler war, vielleicht auch ein sehr guter Fotograf geworden, aber in manchen Fällen halt auch nicht. Und das heißt, du hast halt so ein anderes kognitives Make-up der Leute, die sich dann dafür interessieren. Und jetzt aktuell haben wir eine Situation, dass 99% der TV-Shows und Serien werden produziert von den exakt gleichen Typen. Die sitzen alle in Brooklyn oder in L.A. in einem Writers' Room. Sind alles Dudes. Viele. Und haben alle denselben Schallplattenspieler zu Hause und dieselben Schuhe an und so weiter und so fort. Und jetzt glaube ich, wenn du eben sagst, ich glaube, würde sagen, dieses Jahr ist das erste Jahr, in dem ich habe mal versucht, einen AI-Film zu machen, 2022 auch, mit Midjourney damals und so sehr hacky anderen Tools. Jetzt ist das erste Jahr, wo ich sagen würde, so jetzt kann ich einen Film machen. Also jetzt könnte ich einen Film machen, der auch wirklich gut ist, glaube ich. Und ich glaube tatsächlich, dass wir dieses Jahr, wir werden halt sehen, dass Leute, die traditionell, die vielleicht auch zu jung sind, überhaupt irgendeine Tradition zu haben, ich glaube, es ist absolut vorstellbar, dass eine mega große IP-Filmwelt entwickelt wird von einem 15-jährigen Mädchen im Libanon. Ja, also das ist einfach absolut vorstellbar, dass das passiert. Und ist das dann cool für den Brooklyn Writers Room Guy?
Nö. Aber muss uns das jucken, ne?
Aber ist cool für sie.
Ja, das ist lustig, dass du das Beispiel bringst, weil ich mache tatsächlich mit meiner Tochter gerade genau das. Also die hat eine Fernsehserie ausgedacht, wirklich mit Charakteren und
ja,
mit einer Story und alles. Und ich habe noch nicht viel geschafft, aber wir haben schon mal angefangen, Bilder zu generieren, erste Videosequenzen zu generieren. Und das finde ich, ist so faszinierend zu beobachten, weil für die Kinder ist das natürlich ganz normal jetzt. Das ist was Natürliches, was einfach da ist und geht. Aber es nimmt nicht irgendwie die Freude davon weg, sondern ganz im Gegenteil. Du siehst, wie die Kreativität da ist. Die hat auch vorher so Bilder dann gezeichnet erstmal. Und also das würde ich auch den Doomern so ein bisschen entgegensetzen, dass das, wenn du siehst, wie die Leute die Technologien einsetzen, vor allem diejenigen, die da jetzt nicht die schnelle Mark mitmachen wollen, sondern die das eher als Chance sehen, ihre eigene Kreativität sprießen zu lassen, dann ist das tatsächlich etwas, wo ich auch nicht sagen kann, das wird den Weltuntergang befeuern. Ganz im Gegenteil.
Nö, überhaupt nicht. Also, genau, ich glaube, es ist einfach so, da findet einfach ein großer Shift statt. Es ist jetzt plötzlich eben für viele Leute möglich, Dinge zu machen, die vorher nicht möglich waren. Das ist natürlich doof für diejenigen, die es vorher exklusiv machen konnten, die dann auch sehr hohe Preise abrufen konnten, teilweise in dem, was sie da machen. Ja. Das geht dann natürlich weg und wird sich wandeln. Im Regelfall ist es aber eben doch auch immer so, dass viele, die davon am meisten profitieren, dann doch aus der alten Garde kommen. Ja, ganz klar. Du hast ja eben auch, ich sag mal, einen Engineer wie Peter, mit OpenClaw.
Ja.
Der war davor ja schon unfassbar produktiv, und einfach ein extrem guter, super High-Level 0.1%er Engineer. Mhm. Was kann er jetzt machen damit? Ja, das ist so ein bisschen so. Genau, ich will gern Sid Meier sehen, was er jetzt für Games vibe-codet. Ich weiß nicht, ob er in seiner Freizeit heimlich vibe-codet oder nicht.
Linus Torvald hat ja auch schon angefangen, in seiner Freizeit vibe zu coden.
Genau. Also ich finde, klar, die Debatte ist so, ich habe das Gefühl, so ein bisschen, es macht wahrscheinlich, wie bei allen Sachen, wenn man sehr, sehr, sehr positiv eingestimmt ist auf das Thema, macht es wahrscheinlich Sinn, sich 5 Minuten, 10 Minuten am Tag auch mal mit den negativen Aspekten auseinanderzusetzen. Und für die breite Masse auch in Europa, die das eben alles insgesamt sehr negativ sieht, wird es aber deutlich mehr Sinn machen, sich auch mit den enthusiastischeren Perspektiven zu beschäftigen und zu verstehen, dass das Leben immer weitergeht und die Menschheit immer weiter tolle neue Sachen entwickelt. Und in 20 Jahren wird man sagen, oh, du darfst doch nicht das nutzen, du sollst KI nutzen. So wie wir das schon früher gemacht haben. Ja, wir mussten noch selber prompten damals. Barfuß im Schnee haben wir uns zur Schule gepromptet.
Das ist richtig gut. Was müssen wir denn dafür tun, dass wir das in Europa packen? Weil ich habe da auch selber, ich will das irgendwie mit befeuern. Ich will, dass wir da ein Umdenken stattfinden lassen, weil ich sehe ja, ne, deshalb mache ich diese Interviewreihe auch. Es ist jetzt nicht so, als hätten wir keine Leute, die nicht fähig sind, diese Technologien auch mitzugestalten. Aber es mangelt irgendwie an vielen verschiedenen Dingen, die dann dazu führen, dass wir sagen, wir sind wirklich vorne mit dabei.
Also erstmal würde ich gar nicht sagen, dass wir irgendwie stark hinten dran sind. Wir sind natürlich hinten dran beim Kapitalismus. Ja? Weil die Tatsache, dass sowas wie OpenAI, Anthropic und so weiter in den USA entsteht und nicht hier, ist nicht, dass wir hier nicht die Forscher haben oder die Köpfe oder auch vielleicht auch nicht, dass wir das allgemeine Interesse an diesen Themen nicht haben. Weil Anthropic sind, glaube ich, die Hälfte der Leute sind Europäer. Also, don't quote me, aber irgendwie so. Daran liegt es nicht, sondern es liegt einfach daran, dass das Geld dort ist. Und da, wo das Geld ist, kommt auch mehr Geld hin. Na, entsprechend, weil natürlich der Wertzuwachs dann auch dort stattfindet. Das heißt, das ist, glaube ich, eher so ein Thema, wo man sich dann überlegen muss, es hat vielleicht auch weniger mit, klar, natürlich gibt es auch kulturelle Aspekte, aber die kulturellen Aspekte sind verwoben mit den regulatorischen Aspekten. Die kannst du nicht so ohne weiteres auseinanderweben. Und natürlich, du hast jetzt mal, die Debatte war jetzt auch mit Stipeed, ne, dass er eben danach zu OpenAI jetzt geht, wo man gesagt hat, oh, was haben wir versagt als Europäer, dass wir das Genie nicht halten konnten, wo ich mir denke, so, ja, ihr habt nicht versagt. Ihr könnt dem halt keinen Signing-Bonus zahlen von, was weiß ich, 100 Millionen Dollar. Ja? Wer soll
das denn bezahlen? Ich glaube, es ist aber gar nicht der Signing-Bonus, der dazu geführt hat bei ihm, sondern er will halt einfach mit den fortschrittlichsten Technologien arbeiten. Und das kann ich komplett hundertprozentig verstehen. Klar. Das würde, glaube ich, 99% der Menschen würden das Gleiche machen, weil du hast jetzt die Chance gekriegt. Also er hat sich die Chance erarbeitet, dadurch, dass er was wahnsinnig Innovatives aufgebaut hat, aus eigener Kraft. Ja. Jetzt zu sagen, ich möchte auch mitspielen, ganz vorne mit dabei und zeigen, was man da machen kann. Klar. Und das ist aber eine Folge natürlich des Kapitals. Also OpenAI, wie du sagst.
Es ist eine Folge des Kapitals, genau. Ja. Und dann auch immer aber auch eine Folge, ich meine, er hat es ja selber dann angesprochen, dass er auch gesagt hat, Thema, hätte er nicht auch eine Firma gründen können in Europa? Und dann hat er ja sehr explizit gesagt, so, ja, liebe Leute, ich muss mich hier mit so viel Quatsch herumschlagen, wenn ich das machen will. Ja. Und bei OpenAI hat er dann ja explizit auch genannt, die arbeiten 6-7 Tage die Woche, weil sie entsprechend bezahlt werden, weil sie auch Bock drauf haben und weil sie es dürfen.
Ja.
Er dürfte das ja hier eigentlich
in genau, der Form. Das ist ja dann auch hart kritisiert worden, ne? dass er sowas gesagt hat.
Ja, aber es ist natürlich genau das. Ja, du kannst nicht irgendwie beides haben. Du kannst nicht sagen, wir wollen hier die besten AI-Forscher haben. Gleichzeitig dürfen die aber nicht mehr als 40 Stunden die
Woche
arbeiten. Das geht halt nicht. Also es ist natürlich, klar, irgendeinen Weg gibt es immer, ne?
Ja.
Sowas zu machen. Aber in der Häufigkeit, in der rein statistischen Häufigkeit, ist es natürlich dann geringer und schwieriger. Und ich glaube, das ist viel relevanter als jetzt die Einstellung der einzelnen Leute. Okay. Ja, es ist, glaube ich, dann so, relevanter ist eher so, okay, wie kann man nicht ein bisschen libertärer sein bei diesen Themen? Ja, kann man nicht vielleicht sagen, hey Leute, wenn jemand, sagen wir mal, ab so 100.000 im Jahr, machen wir es vielleicht so, dass es keinen Kündigungsschutz mehr gibt und auch keine Festlegung darauf, wie viele Stunden er arbeiten darf. Er kann ja immer noch dann woanders arbeiten, wo er für 99.000 Euro all diese schönen Vorteile genießen kann. Ich weiß, das ist jetzt kein Policy Proposal, den ich durchdacht habe, aber es kommt mir jetzt so als erstes.
Nee, aber ich müsste schon
ein bisschen an diese Stellschrauben ran, dass man sagt, viele von diesen Themen des 20. Jahrhunderts, die wir da entwickelt haben, auf die wir so stolz sind, teilweise zu Recht, sind eben entwickelt worden für eine sehr spezifische Situation, nämlich die eines Fabrikarbeiters, der leicht ausbeutbar ist. Das ist nicht zwangsläufig die Situation, in der sich ein Researcher bei OpenAI befindet.
Da hat man eher den Umstand, dass du die wegzerren musst vom Coding Assistant. Ne? Also sehe ich selber und ich habe da auch noch keine Lösung für gefunden, aber es ist natürlich so, dass man mehr machen will, das hattest du auch schon angesprochen. Also das ist der faszinierende Umstand. KI enabled uns dazu, Sachen zu tun, die wir erstens vorher vielleicht gar nicht konnten, dass wir schneller arbeiten können und in der Konsequenz aber, dass wir so wirklich mehr machen und mehr auch parallel machen. Und das finde ich halt faszinierend. Und natürlich, wenn du dann das Ganze von vornherein eingrenzt und sagst, nee, darfst du nicht, du darfst hier 40 Stunden fertig, dann wird es halt schwierig zu konkurrieren mit Leuten, die diese Freiheiten eben gerne auch nutzen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Wie ist es denn bei dir im Bereich Coding? Also du hast gesagt, du hast früher ein bisschen angefangen, war sehr mühselig. Wie viel Zeit verbringst du heutzutage mit Agentic Engineering, wie es Peter Steinberger so schön
extrem bezeichnet? Extrem viel tatsächlich. Also das hat sich insofern auch sehr weiterentwickelt, als dass ich habe, also auch bei Glyph. Glyph ist jetzt die erste Firma, die ich gegründet habe, bei der ich selber schon sehr früh auch Code contributed habe. Allerdings war das ein bisschen so eine Journey, die so ein bisschen noch mit den Modellfähigkeiten skaliert ist. Ja, und zwar am Anfang habe ich habe damals angefangen, Replit zu nutzen. Und zwar aber bevor Replit irgendwelche Agents mit drin hatte. Ne? Weil ich habe nämlich, wenn ich irgendwas im Playground gemacht habe, das ich dann irgendwo laufen lassen wollte, habe ich gedacht, so, oh, ich mach das in Replit. Ja? Weil es sehr, sehr zugänglich und sehr einfach war. Mittlerweile hat Replit da auch einen eigenen Agenten, der ganz gut ist. Ich nutze allerdings vor allem Cloud Code jetzt oder Codex. Aber in der Anfangsphase habe ich teilweise eben einfach, dass ich kleine Endpoints mache, ja? Kleine APIs. Da schaut dann auch nochmal ein Senior Engineer drüber, guckt, dass alles sicher ist. Aber im Normalfall passt es. Und also nichts Load-Bearing, keine relevante Produktinfrastruktur, aber ich habe sehr, sehr viele so kleine Endpoints gemacht. Und dann eben auch für mich selbst, wenn ich irgendwas brauche, habe ich mir einen Endpoint gemacht, den ich benutzen kann. Und jetzt mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich ziemlich viel auf der echten Codebase mache. Allerdings unterscheide ich ganz stark zwischen, ich würde sagen, es gibt so zwei relevante Prozesse, wenn man es ganz einfach sehen möchte. Und der Prozess, der jetzt im Agentic Coding für mich als Non-Technical Team Member am spannendsten ist, ist Scouting, nenne ich das. Und das Scouting ist, dass du im Prinzip einfach sehr, sehr schnell Prototypen baust, die mit Feedback-Zyklen, die nicht möglich sind in einem normalen Arbeitsmodus, die nur möglich sind dank Agentic Coding. Und das habe ich auch schon länger gemacht. Es war allerdings dann auch immer es war immer so separate Prototypen. Und jetzt mittlerweile mache ich es einfach direkt sozusagen lokal auf der echten Codebase, dass ich eben, wir arbeiten jetzt gerade an einem neuen Produkt, wo das hoffentlich dann bald auch verfügbar sein wird, wo eben ganz viel von der Exploration darüber läuft, dass ich sehr, 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 sehr schnell Sachen ausprobiere und iteriere mit der echten Codebase. Und da finde ich, gab es jetzt eben, das haben ja die meisten mitbekommen, dann doch einen Quantensprung, wie man so schön sagt, von Opus 4 auf 4.5 und dann jetzt 4.6 im Besonderen und dann für viele Sachen noch stärker eben Codex 5.2, 5.3 mit seinen verschiedensten Settings, Medium, Rare, High. also diese Modelle sind jetzt schon, da hat sich was geändert. Da hat sich schon radikal was geändert in der Art und Weise, wie intelligent sie sind, wie gut sie umgehen, auch mit größeren Datenmengen, größeren Codebases, wie sie nicht den Faden verlieren. Natürlich machen die immer noch blöde Fehler und auch eben sehr abkürzungsmäßige Designentscheidungen, wo dann der ein oder andere erfahrenere Softwareentwickler dann doch die Augenbrauen hochgehen. Das passt aber auch, insbesondere wenn du eben sagst, so, nee, es ist jetzt eben ein ganz dedizierter Schritt, wo es nur darum geht, rauszukriegen, was ist denn ein gutes UX-Paradigma für diese Geschichte. Und das im Vergleich zu den alt einhergebrachten Prozessen, wo du eben nicht mit einem UI-Designer in Figma, Wireframes, das ist halt komplett anders jetzt.
Ja,
Und das ist was, womit ich sehr, sehr viel Zeit verbringe. Dass man einfach sagt, also auch crazyere architekturelle Dinge. Ja, dass man sagt so, was passiert denn, wenn ich das jetzt hier rausreiße und mit dieser komplett anderen Architektur ersetze? Könnte das funktionieren? Und dann eine halbe Stunde später, also super zusammengehackt, aber es funktioniert, ja. Und wie fühlt sich das an? Was kann man jetzt machen? Jetzt hat man ja diese andere Möglichkeit. Jetzt kann man auch noch hier an der Stelle so und sowas einfügen. Also wie schnell man dann eben in so einen Modus kommt, in dem man at the speed of thought an einer Idee arbeitet und dann direkt auf dem Computer sehen kann, wie es aussehen wird, ob es funktioniert. Man merkt ja manchmal dann auch sehr schnell so, wow, okay, es struggelt jetzt voll. Das war vielleicht zu ambitioniert oder es ist dann meistens, mittlerweile ist die Deckungsgleichheit zwischen Codex oder Opus strugglen und es ist tatsächlich ein hartes Problem, ist größer geworden, ja. Wo du eben weißt, so, ja, okay, das ist vielleicht wirklich ein ziemlich hartes Problem,
Ja, weil man
worüber
natürlich
man
auch
sich da jetzt
ambitionierter wird. Man traut sich dann
man
auch
wird
mehr.
ambitionierter, klar,
Ja.
klar,
Und ich
klar.
finde, du sagst eine Sache, die ich super, super spannend finde. Nämlich, wir haben jetzt zwei Entwicklungen, die wir irgendwie sehen. Einerseits gibt es, sag ich mal, so ein paar verrückte Leute, die bauen sich so KI-Fabriken auf und so Workflows, wo du quasi hochgradig spezifische Pläne am Anfang erstellst und die dann durchrattern lässt. Ich bin aber eher bei dir mit dieser schnellen Iteration, weil das ist auch das, was mir persönlich gefällt und wo ich auch den riesen Vorteil sehe, weil das ist etwas, das gab es früher nicht. Wasserfallprogrammierung gab es früher
Genau.
auch, ne? Also
Genau.
Hyperwaterfall. Aber jetzt haben wir dieses Thema, du hast so schnelle Iterationszyklen und das, was wir als, sag ich mal, als Bilder oder als Ingenieure da mit reingeben können, ist, wir können ja sagen, okay, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Fühlt es sich gut an oder nicht? Muss ich da war meine Annahme vielleicht auch falsch?
Genau.
Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die jetzt einfach vieles verändert im Bereich
Genau.
der Programmierung.
Genau. Und das ist auch tatsächlich was, wo ich glaube, dass wir werden bessere Software sehen. Also, weil es gibt ja
Ja,
diesen
gut.
Punkt, dass Leute sagen so, hey, jetzt sind die ganzen Coding-Engines so cool, aber warum ist die Software immer noch so scheiße? Das stimmt ja. Also teilweise ist Software ja immer noch so.
teilweise stimmt es tatsächlich, ja.
Und ich glaube aber, dass dieser Modus im Prinzip es tatsächlich ermöglicht, bessere Software zu machen, weil du eben normalerweise eben sagst, in so einer Iterations-Prototypen-Phase, wie viele Rolls kriegst du denn? Ja, wie viele Würfel hast du denn, um was zu probieren? Und jetzt ist es im Prinzip ja, ey, ich kann mich Sonntagmorgens hinsetzen und bis Sonntagabends, teilweise mit zwei Kindern auf dem Schoß, dann 40 Varianten mehr angucken von einer Idee. Was man sonst nie machen würde, wenn ich das mit einem menschlichen Programmierer machen würde, der würde mich
Ja,
zu Recht,
es ist
also
ja
der würde mich aus
unmöglich,
dem
ne?
Fenster werfen hier.
Ja.
Und diese unfassbare Fähigkeit gepaart mit der unendlichen Geduld ist schon eine ziemlich magische
Ja,
Mischung.
das
Für
stimmt.
jemanden, der sagt, wenn du viele Ideen hast, die du probieren willst und da dann nicht mehr schüchtern und scheu sein
Ja.
musst, ist das schon ziemlich krass.
Es resultiert aber nicht in weniger Arbeit, sondern es ist eigentlich im Gegenteil, zumindest in meiner Erfahrung, ich mache halt viel mehr. Und das ist das, wo ich dir dann auch zustimme, wo du sagst, für die Zukunft gesehen, glaube ich auch nicht, dass wir uns alle ersetzen werden durch diese Technologie, sondern ich glaube, wir werden uns immer höhere Ziele dadurch setzen, immer neue Ideen haben. Und das gibt mir halt auch Hoffnung. Natürlich auf der anderen Seite, die Kehrseite, ich glaube, wir müssen schon auch Wege finden, wie wir dann wieder runterkommen und entschleunigen, weil das Ganze ist schon, merke ich selber bei mir, sehr schwierig, weil man will immer weitermachen, man hat immer die nächste Idee und es ist halt da dann schon auch so ein bisschen Slot-Machine-mäßig, aber das ist etwas, wo wir, glaube ich, auch als Einzelperson und als Gesellschaft irgendwie schon vielleicht realisieren müssen, okay, du kannst auch morgen den Agenten noch prompten, da wird sich nichts ändern, ob du es jetzt heute machst oder morgen, aber ich habe da, wie gesagt, auch noch kein gutes Rezept gefunden.
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich, wenn da geht es viel um Fokus einfach auch und tatsächlich auch diese Rick Rubinifizierung seiner selbst. Ja? Also Rick
Ja.
Rubin ist ein entspannter Typ. Und als Rick Rubin verwendest du mindestens genauso lange mit geschlossenen Augen überlegend, was du denn ausprobieren möchtest, versus vor dem Bildschirm
Ja.
total. Ich bin auch kein Fan ich glaube zwar, es ist die Zukunft, ganz klar, also diese Loops, die Ralph Wiggum Loops
Ja.
und Gastown und der ganze AI, Agentic Engineering Psychosis-Komplex.
Ja.
Das ist die Zukunft, ganz klar, dass es eben diese Orchestrierungslayer geben wird. Ich glaube allerdings aktuell, dass es so ein bisschen so ist, dass die meisten Leute damit total ihre Zeit verschwenden. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen so wie die modularen Synthesizer, die ich ja auch habe. Mhm. Die kauft man nicht, um Musik zu machen. Die kaufst du, weil du gerne mit rumspielst. Und du möchtest basteln, du möchtest tinkern, du machst aber nicht wirklich was. Und das siehst du ja dann auch an den Twitter-Accounts, die das eben am meisten pushen. Die haben alle keine App draußen, die haben kein Produkt. Ja, ja. Da geht es nur um die Optimierung des Systems. Ja. Und das ist ein Hobby. Man muss sich aber, glaube ich, klar machen, dass es ein Hobby ist. Und ein Hobby, das den Space weiterbringen wird, das ist auch klar. Aber es ist jetzt, ja, ich stelle mir immer so das Kit mit einem Terminal, Window und Taste und Tenacity wird dich out-executen. Es wird schneller sein, es wird interessantere Sachen shippen, weil da einfach der Fokus dann da ist. Mhm. Und du kannst ja, ja, das ist, wir haben ja noch nicht so richtig explored, was du alles damit machen kannst eigentlich.
Ja, ich merke das auch selber, ne? Also ich habe vieles ausprobiert, vieles experimentiert, aber am Ende stelle ich immer fest, die einfacheren Lösungen sind deutlich zielführender. Und sich auf einzelne Dinge zu fokussieren, bringt dich auch deutlich schneller als Ziel, als versuchen, das Ganze zu parallelisieren und mit tausenden Subagenten zu arbeiten. Ja. Das zeichnet sich ja auch so ein bisschen ab. Ne? Hier der Entwickler von Pi, der ja quasi auch einen Coding-Agenten rausgebracht hat, mit dem ich gesprochen habe, der hat ja gezeigt, wenn man es einfacher macht, dann funktioniert vieles tatsächlich genauso gut mindestens, wenn nicht besser. Und man hat immer noch die Möglichkeiten, das Ganze zu erweitern. Ne?
Ja, und klar, da wo Execution billig wird, werden Ideas more expensive. Ne? Da werden die Ideen teurer. Und es macht dann auch Sinn, in seine Ideen zu investieren, seine Ideen sich vorzustellen,
zu überlegen. Ja, das ist in der Tat richtig. Was bringt denn die Zukunft, so als abschließende Frage? Was ist so deine Stoßrichtung, in die du dich also für bewegst?
Uns, wir haben bei Glyph haben wir vor einem Jahr haben wir komplett umgeschwenkt auf Agents. Und also auch eigentlich ziemlich eine Zeit lang, bevor das irgendwie so als Wort überhaupt so ein bisschen in den Mainstream gekommen ist. Aber das war für mich eigentlich klar, dass das so das Paradigma wird, das funktioniert und gewinnt, dass du im Prinzip sagst so, das ist ja auch nichts, es ist ja nichts Fancyes. Ein Agent ist einfach ein Large Language Modell mit Tools in einem Loop. Ja? Mehr ist da nicht. Mehr braucht auch gar nicht da sein, weil wenn die Modelle gut genug sind, die Tools gut genug sind, dann kannst du damit schon ziemlich coole Sachen machen. Und habt ihr eben vor einem Jahr gesagt, okay, eigentlich sind Agents, werden die neuen Apps und wir fokussieren uns jetzt gerade bei Glyph extrem darauf, ich weiß nicht, wie viel ich das dazu sagen will, weil es ist ein neues Produkt, das dieses Jahr bald, jetzt im Frühjahr, kommen wird. Ich kann sagen, es ist ein bisschen wie Claude Code für alle mögliche Formen von Kreativarbeit.
Okay, ja, dann halten wir da auf jeden Fall die Augen offen und vielleicht, wenn das veröffentlicht ist, kannst du mich anpingen, dann kann ich da auch gerne nochmal ein Video zu machen, weil ich bin selber auch drauf und dran, Dinge zu bauen, die es, sag ich mal, Leuten immer einfacher machen, mit diesen Agenten zu arbeiten, jetzt weniger im Kreativbereich. Ne? Da überlasse ich gerne anderen die Spielwiese, aber so im, sag ich mal, im Office-Bereich sehe ich da so viel Potenzial und da sind auch Anthropic und OpenAI, die haben ihre Produkte zwar, aber das ist nichts, was du jetzt sehr schnell, gerade nicht in deutsche Unternehmen reinbekommst und von daher halte ich das für ein super spannendes Feld und ich werde mir das auf jeden Fall sehr, sehr gerne angucken, was ihr da zaubert.
Auf jeden Fall.
Fabian, vielen, vielen Dank. Es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr, sehr lehrreich, dir zuzuhören. Also man merkt, du beschäftigst dich wirklich sehr intensiv mit dem Thema. Du hast sehr durchdachte Ideen und Meinungen. Das gefällt mir sehr gut. Und vielleicht können wir ja das Ganze irgendwann wiederholen und dann nochmal einen Blick zurück und nach vorne werfen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall.
Sehr gerne, Tommy. Hat super viel Spaß gemacht. Und bis bald.
Ja, bis dann.